Wir haben die letzte Woche über Leiden gesprochen. Und wir haben uns 10 Gründe angesehen, warum Gott Leiden zulässt in unserem Leben. Und wir haben uns einige Tatsachen angesehen, die uns Perspektive geben, wenn wir durch schwierige Zeit durchgehen. Und das ist wichtig. Denn wenn wir leiden, wenn wir eine schwere Zeit durchmachen, dann brauchen wir das. Wir brauchen Hoffnung und wir brauchen Perspektive, um es ertragen zu können und vor allem, um es mit der richtigen Einstellung tragen zu können, sodass wir darin wachsen und reifen können und profitieren von dieser schwierigen Zeit, die Gott zulässt in unserem Leben. Und in unserem Kontext hier hat der Paulus unsere Leiden in Beziehung gesetzt mit unserer Verherrlichung. Er hat im Vers 18 gesagt, Vers 17, passt doch gut. Wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Dann Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Was immer dir Leid bereitet heute Morgen, du darfst wissen, es ist nicht für immer. Und es ist in Wahrheit nur eine sehr kurze Zeit, es ist sehr bald vorbei. Und Paulus sagt uns, es ist überhaupt nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Sieh, wenn du auf der einen Seite der Waage einen Elefanten hast und auf der anderen Seite ja irgend so eine Fliege. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Macht keinen Unterschied. Wir werden eines Tages nicht im Himmel sitzen und sagen, schade, dass ich so eine schwere Zeit durchmachen musste. Ich glaube im Gegenteil. Wir werden sagen, danke Herr, es hat mich auf den Himmel vorbereitet. Und ich kann es noch mehr genießen. Herr, du hast Frucht hervorgebracht und Charakter vorgebracht in meinem Leben und dadurch war ich fähig, Schätze im Himmel zu verdienen. Und ich bin so viel reicher und so viel gesegneter dadurch heute. Und ich glaube, wir werden zurückschauen auf all diese Zeiten und wir werden sagen, ja, es war es wert. Es war gut. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 4 sagt Paulus, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wir müssen diese ewige Perspektive bewahren. Diese Erde hier ist nicht unser Zuhause. Wir sind geistlich gesehen nur am Campen. Wir sind nur am Campingplatz hier geistlich, wirklich. Wir sind auf der Durchreise, sagt uns der Paulus. Unser wahres Zuhause ist im Himmel, in einer perfekten Beziehung mit dem uns liebenden Gott, in einer vollkommenen, perfekten Umgebung. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Und im Hebräer 11 heißt es von diesen Glaubenshelden im Alten Testament, dass diese alle im Glauben gestorben sind und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sie sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Diese Erde ist nicht unser Zuhause. Unser Leib, den wir hier haben, mit seiner sündigen Natur und der altert und der krank wird, das ist nicht unser Zuhause. Paulus spricht von unserem Leib als von einem Zelt, das wir eines Tages abbrechen und dann ziehen wir um in die Villa, die Gott für uns vorbereitet hat. Peter Kreeft hat mal gesagt, dass wir tief in unserem Herzen alle Perfektionisten sind. Wir fühlen uns nicht wohl in dieser unvollkommenen Welt, sondern nein, wir sehnen uns nach einer perfekten Gemeinschaft mit Gott. Und wir sehnen uns danach, selbst perfekt zu sein, so wie Jesus perfekt ist. Und wir sehnen uns nach einer perfekten Umwelt, nach einer heilen Welt. Und das ist, was Gott im Himmel für uns vorbereitet hat. Das ist unser wahres Zuhause. Das ist, wo wir die ganze Ewigkeit vollbringen werden. Diese Welt ist am Zerfallen, wie auch der ganze Rest des Universums. Die thermodynamischen Hauptsätze der Physik sagen uns, dass alle Materie, die sich selbst überlassen ist, zerfällt. Von Ordnung zu Chaos. Es ist auch sehr interessant, dass die Naturwissenschaften, jetzt Naturwissenschaftler jetzt annehmen, dass das Universum endlich ist. Dass das Universum einen Anfang hat und dass es auch ein Ende haben wird. Die Welt ist am Zerfallen. Und auch unser Leib ist am Zerfallen. Wenn wir es ehrlich betrachten, wir alle befinden uns in einem langsamen Sterbensprozess. Unsere Leiber hier. Vielleicht eine Hausaufgabe für heute. Stellt euch heute Abend mal vor den Spiegel und schaut euch mal lange an. Ich glaube, wir werden nicht lang brauchen, bis uns die Vergänglichkeit bewusst wird. Wir haben weniger Haare, als wir mal hatten. Und Falten in unserem Gesicht. Und unsere Körperform verändert sich immer mehr. Wir sehen immer komischer aus. Ne? Wir wachsen an den falschen Stellen. Und schrumpfen an anderen dafür. Und der Herr ist gnädig in dem Ganzen. Wir sehen auch nicht mehr so gut, deswegen gleicht sich das ein bisschen aus. Aber wir sind am Zerfallen. Wissenschaftler sagen uns, dass ab den frühen 20er Jahren jeder Teil an unserem Körper beginnt zu zerfallen, zu schrumpfen. Das Einzige, was weiter wächst, sind unsere Nase und unsere Ohren. Die wachsen weiter. Seid ihr nicht froh, dass wir einen neuen Leib erhalten werden im Himmel? Stellt euch vor, wie wir aussehen würden nach 30 Billionen von Jahren. Wahrscheinlich irgend so verschrumpelte Kartoffeln mit einer riesen Nase und so Segelohren. Alles in der Schöpfung, auch unser eigener vergänglicher Leib, weist uns darauf hin, dass wir vergänglich sind. Und dass dieser Leib, dass diese Welt hier nicht unser Zuhause ist. Und die Bibel sagt uns, dass Gott es mit Absicht getan hat. Als die Menschen in Sünde gefallen sind, ist die Schöpfung mit ihnen gefallen. Und zwar deshalb, dass wir uns nicht hier zu Hause fühlen, in dieser gefallenen Welt. Dass wir uns nicht wohlfühlen hier, sondern dass wir anfangen, Gott zu suchen. Uns Ewigkeit zu suchen, uns nach Erlösung ausstrecken. Vers 19 hier in Römer 8. Lesen wir weiter, denn das sehnsüchtige Herz der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder der Vergänglichkeit unterworfen worden. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft oder der Sklaverei der Vergänglichkeit freigemacht werde, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Sehen das große Seufzen hier. Das Seufzen über die Vergänglichkeit. Wir seufzen, die wir den Heiligen Geist als Vorgeschmack in uns erhalten haben, auf die Herrlichkeit, die noch kommen wird, als Anzahlung auf den Himmel sozusagen. Wir leben in einem vergänglichen, einem gefallenen, sündlichen Leib. Und manche von euch haben geseufzt, als sie aus dem Auto gestiegen sind heute Morgen. Haben wir es artikuliert? Das Seufzen und das Stöhnen. Und ich denke mir, wenn die Christi ihr Baby haben wird, dann wird der Elliot wahrscheinlich auch einiges von diesem Seufzen hören. Wahrscheinlich Schlimmeres. Als die Petra letzte Woche krank war, hat sie keine Stimme mehr gehabt, hat gekrächzt. Und wir kämpfen mit diesen Versuchungen und mit diesen sündigen Tendenzen in uns. Und manchmal seufzen wir und sagen, ah, Mann, es ist so krank. Und ich habe so satt, immer mit diesen selben Dingen da mich rumzuschlagen. Und ach, schon wieder dieser Gedanke in meinem Hirn. Und wir seufzen. Und wir leben in einer gefallenen Welt. Und wir lesen von diesen Feuern und diesen Überschwemmungen, von den Naturkatastrophen, diesem Leid, und wir seufzen. Ich habe als Kind, oder ich schaue mir es noch immer gerne an, ich habe keinen Fernseher mehr, aber ich habe immer diese Dokumentarfilme geliebt über die Tiere. Und es ist so interessant. Und es ist so süß, wenn man sich diese Tiere anschaut, die kleinen Löwen und Antilopen und die Giraffen und was es so alles gibt. Es sind so süß, die Tiere, bis sie anfangen, sich gegenseitig aufzufressen. Sind sie nicht mehr so süß. Und uns wird bewusst, obwohl so viel Schönheit noch bewahrt ist in dieser gefallenen Schöpfung, ist es trotzdem ein grausamer Ort. Und wir seufzen. Und wir schauen uns unsere Kultur an, in der wir leben. Diese ganze Perversität. Wir lesen die Zeitung letzte Woche, dass eine 91-jährige Frau von irgendeinem 20-Jährigen vergewaltigt wurde. Wir lesen über die Kinder, die missbraucht werden, und letzte Woche gelesen von diesem Mörder, der in Amerika über 40 Frauen umgebracht hat. Und wer gesagt hat, ich wollte so viele töten, wie ich nur konnte. Ihm nicht mal leid getan. Und wir sehen diese Dinge. Sehen das Leid, die Not, Sterben in der Welt, und sehen diese perversen Werbeanzeigen. Und wir seufzen. Oh, Mann, das ist so krank. Welt ist ein perverser, grausamer Ort, füllt mit perversen, grausamen Menschen. Und wir sehnen uns, wir seufzen und wir sehnen uns nach unserem himmlischen Zuhause, wo kein Tod mehr ist und kein Leid mehr sein wird und kein Sterben mehr sein wird, wo keine Tränen mehr sein werden. Jesus wird alle Tränen abwischen und wir werden heil sein und wir sehnen uns danach. Und Gott sagt uns hier in Römer 8, dass die ganze Schöpfung mit uns seufzt. Jedes Mal, wenn so eine Antilope oder irgend so ein Vieh hier einen letzten Seufzer macht, bevor der Löwe sie auffrisst. Jedes Mal, wenn ein Vulkan eruptiert und Zerstörung anrichtet. Und jedes Mal, wenn eine Flutwelle einen Baum entwurzelt. Schöpfung seufzt mit uns. Wir Menschen und auch die Welt, wir sind nicht so, wie wir geschaffen wurden ursprünglich. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Wir sind nicht normal und auch die Welt ist nicht normal, so wie Gott sie geschaffen hat. Das ist sehr wichtig. Denn wenn wir die Menschen und auch die Welt heute ansehen, dann könnten wir zu demselben Schluss kommen wie der französische Kunsthistoriker, und das müsst ihr mir helfen. Der schreibt sich Baudelaire. Wie spricht man das aus? Baudelaire. Ich habe mich auf der Uni da schon immer blamiert beim Aussprechen von diesen französischen Namen. Also Baudelaire hat er geheißen. Er hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann ist er der Teufel. Und ja, wir können Gottes Schöpfung und seine Existenz, seine Schöpferkraft, seine Weisheit in der Schöpfung erkennen, wenn wir so diesen Plan und die Ordnung sehen in dem Geschaffenen. Aber die Welt, die wir heute beobachten können, die Welt so wie sie ist und auch wir Menschen, das ist grausam. Und wenn Gott sie so geschaffen hätte, wie sie jetzt ist, dann wäre es schwierig, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir einen guten Gott haben. Deswegen ist es wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir es verstehen, dass die Bibel uns ganz klar sagt, dass die Welt, so wie sie ist, nicht normal ist. Und auch, dass Gott uns nicht in diesen traurigen Zustand gebracht hat, wie wir jetzt sind und wie die Welt jetzt ist, sondern wir haben es getan. Wir waren schuld daran. Wir lesen ganz am Anfang von der Bibel im ersten Buch Mose, dass als Gott die Welt geschaffen hat und alles, was existiert, hat er gesagt, bei jedem Einzelnen, es ist gut. Es ist gut. Und die ersten Menschen, die waren rein von Sünde. Die waren in einer versöhnten Beziehung mit Gott und in einer versöhnten Beziehung miteinander. Haben sich nicht geschämt voreinander. Und Arbeit hat Spaß gemacht. Das war nicht mühsam. Und die Schöpfung, die war intakt, ganz anders als heute. Und die Tiere haben sich nicht gegenseitig aufgefressen. Aber dann ist was passiert. Dann kam dieses katastrophale Ereignis. Die Adam-Bombe. Gott hatte den ersten Menschen einen freien Willen gegeben, weil er eine Liebesbeziehung mit uns haben will, mit uns Menschen. Und Liebe ist nur aus freier Entscheidung möglich. Ich kann niemanden zwingen. Jemanden die Pistole an den Kopf halten, sagen: Sag mir, dass du mich liebst. Dann wird es, oder sie es vielleicht sagen, aber es ist nicht wahre Liebe. Liebe ist nur aus freier Entscheidung möglich. Und so hat Gott den Menschen eine Möglichkeit gegeben, sich gegen ihn zu entscheiden. Und das ist, was passiert ist. Die ersten Menschen, Adam und Eva, haben gegen Gott rebelliert, sich dagegen entschieden, ihm untergeordnet zu sein. Und durch diesen Sündenfall kam die Sünde in unsere Natur als Menschen und kam die Sünde in die Welt. Und das erste Resultat, was passiert ist, ist, dass die Beziehung zu Gott zerstört war. Es ist durch diese Sünde Trennung reingekommen zwischen Gott und den Menschen. Weil ein heiliger, perfekter Gott kann nicht Gemeinschaft haben mit unheiligen, sündigen Menschen. Da war diese Trennung zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Wir nennen das auch den geistlichen Tod. Trennung von Gott. Zweite, was passiert ist, ist, dass die Beziehung der Menschen untereinander gestört wurde. Mit der Sünde kam die Scham, die Offenheit war plötzlich weg, die Menschen haben begonnen, sich zu verhüllen, sich zu schämen voreinander. Das Dritte, was passiert ist, ist, dass der Leib gefallen ist. Der menschliche Leib hat eine Veränderung durchgemacht. Könnt ihr vielleicht mal gemeinsam aufschlagen, 1. Mose. Kapitel 3 sehen wir das, den Sündenfall. Im Vers 15 hat Gott Satan verflucht und dann hat er zu der Frau gesagt, zu der Frau im Vers 16, 1. Mose 3, zu der Frau sprach: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Da ist was passiert in dem Leib des Menschen. Vierte, was wir sehen, ist, dass die ganze Schöpfung gefallen ist um des Menschen willen. Wenn wir weiterlesen, 1. Mose 3, Verse 17 bis 19. Und zu Adam sprach er, das heißt Gott: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Den Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Erst einmal, dass hier in der Bibel der leibliche, physische Tod erwähnt wird. Und wir sehen, wie Mangel in die Welt, Mangel in die Schöpfung reingekommen ist. Plötzlich ist Arbeit zu etwas Mühsamem geworden. Wir sehen später, dass Gott den Menschen auch die Tiere zum Essen gegeben hat. Also dieser Sündenfall ist ein Fluch in die Schöpfung gekommen, hat die Schöpfung mit beeinträchtigt. Wir sehen hier Mangel und Disteln plötzlich. Und ich glaube, Stechmücken, all diese Viecher, die uns quälen, das war ein Resultat von diesem Sündenfall. Ich glaube nicht, dass es von Anfang an so war. Wahrscheinlich waren das ganz friedliche Lebewesen, ursprünglich. Aber das ist was passiert. Im Römerbrief im Kapitel 8, im Vers 20 lesen wir, dass Gott die Schöpfung der Nichtigkeit oder der Vergänglichkeit unterworfen hat. Und nochmal, Gott hat es getan um unseretwillen, dass der gefallene, von Gott getrennte Mensch sich nicht in einer perfekten Schöpfung wohlfühlt und sich nicht zu Hause fühlt in dieser Welt, sondern dass er wie der verlorene Sohn zurückkehrt zu seinem liebenden Vater. Dann lesen wir weiter im 1. Mose. Kapitel 3, Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Erste Mal, dass ein unschuldiges Tier sterben musste, um einen schuldigen Menschen zu bekleiden, wegen der Sünde des Menschen. Ich glaube auch, das erste Bild, was wir hier haben, auf die Erlösung in Jesus hin. Dass ein Unschuldiger für einen Schuldigen sterben wird. Dass der Schuldige bekleidet wird mit diesem Unschuldigen. Wir werden bekleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Wir lesen weiter, dass Gott die Menschen aus dem Garten Eden rausgeworfen hat. Und er hat es getan, um sie zu beschützen, damit sie nicht in diesem gefallenen Zustand ewig leben. Und dann ab Kapitel 4 nimmt die Geschichte der gefallenen Menschen ihren Lauf. Wir sehen den ersten Mord, Kain erschlägt den Abel, und wenn wir weiterlesen, von da an geht es nur mehr bergab. Ab diesem Sündenfall war nichts mehr normal in dieser Welt. Nichts mehr war so gut, wie Gott es ursprünglich geschaffen hat. Kein Mensch, kein Tier, ganze Schöpfung ist abnormal. Wir leben in einer Schöpfung, die nicht mehr von Gottes Güte zeugt, sondern von der Gefallenheit des Menschen. Und zeigt, dass da was faul ist. Und zurück zu Römer 8, Vers 22, hier lesen wir: Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Die Schöpfung hat von Anfang an gemeinsam mit dem gefallenen Menschen gelitten. Aber Gott lässt es natürlich nicht dabei. Gott hat es nicht dabei gelassen, dass der Mensch von ihm abgefallen ist und getrennt ist, sondern gleich nach dem Fall hat Gott begonnen mit seinem Plan der Erlösung. Und wir sehen schon im 1. Mose 3, im Vers 15, die erste Prophetie, dass ein Nachkomme der Eva, ein Nachkomme der Frau, Satan besiegen wird. Und natürlich haben wir die ganzen Bilder im Alten Testament, ganzen Opfer im Alten Testament, all diese Bilder, dass ein Unschuldiger für die Schuld der Sünder sterben wird. Erste haben wir uns schon angeschaut, wo Menschen bekleidet wurden mit diesen Tierfällen, wo ein unschuldiges Tier sterben musste. Die ganzen Opfer im Alten Testament, das Passa im Alten Testament, das Opferlamm, das Blut des Opferlammes, das von Gericht verschont. Und es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen, dass immer wenn Menschen gelitten haben unter dieser Sünde, dass immer die Schöpfung mitgelitten hat mit den Menschen. Und die Schöpfung mitgerettet wurde mit den Menschen. Zum Beispiel die Flut. Schöpfung, Natur, Tiere wurden mit überschwemmt mit den gottlosen, bösen Menschen. Aber wir sehen auch die Tiere, die mit den Gläubigen, gottesfürchtigen Menschen waren, die wurden mit ihnen gerettet. In der Arche. Oder in Ägypten. Wo die Erstgeborenen der Ägypter erschlagen wurden, sind auch die Erstgeborenen von den Tieren mit erschlagen worden. Aber die Erstgeborenen der Tiere der Israeliten, die sind mit ihnen verschont worden durch das Blut des Lammes. Sind mit erlöst worden. Und natürlich wurde Gottes Heilsplan, Gottes Erlösungsplan erfüllt und vollbracht durch Jesus Christus. Wo Gott Sohn, der Mensch wurde, ein sündenloses Leben gelebt hat für uns. Und dann unsere Schuld auf sich geladen hat. Und am Kreuz an unserer Stelle die Konsequenz von unserer Schuld erlebt hat. In der Trennung von Gott dem Vater. Und er bietet uns jetzt im Austausch sein perfektes Leben an, wenn wir es nur annehmen wollen, im Austausch gegen unsere Sünde. Er ist dieses Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Erfüllung von diesen Bildern im Alten Testament. Die Bibel sagt uns aber auch, dass er der Erstgeborene ist aus den Toten im Kolosser 1,18. Er hat auch den Tod besiegt. 1. Korinther 15, Verse 20 bis 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Die, die in Christus sind, das heißt, die ihn als ihren persönlichen Erlöser angenommen haben, die, die auf sein Erlösungswerk alleine ihr Vertrauen für ihre Errettung und ihre Annahme bei Gott setzen. Die sich identifiziert haben mit Jesus, die sich eins gemacht haben mit ihm im Glauben. Die in Christus sind, haben einen erlösten Geist. Und wir haben diese Erstlingsgabe des Geistes, wie es hier im Vers 23 im Römer 8 heißt. Gott wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir sind erlöst. Wir sind in Beziehung mit Gott. Unsere Sünden, dieses Trennende, was uns von Gott getrennt hat, ist weg. Und wir haben gelesen schon, dass wir angenommen sind bei Gott als unserem himmlischen Vater. Und dass wir von unserer geistigen Stellung her schon mit Christus sitzen, im Himmel, auf seinem Thron, auf dem er über alles herrscht. Und wir sind Miterben von all diesen geistlichen Segnungen. Vers 17 hier im Römer 8. Aber wir sind noch immer in diesem unerlösten Leib. Und wir sind noch immer, wir leben noch immer in dieser unerlösten alten Welt. Und wir seufzen. Wir seufzen gemeinsam mit der Welt und wir harren oder warten auf etwas. Hier heißt es, dass die Welt in Geburtswehen ist. Heißt nicht in Todeswehen, sondern in Geburtswehen. Es wird was passieren. Es wird was Neues, was Gutes geschehen. Es wird neues Leben hervorgebracht werden. Und auf was warten wir alle? Und die Schöpfung mit uns? Vers 19 auf die Offenbarung der Söhne Gottes oder Vers 21 die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Vers 23 heißt es die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. All diese Dinge sind parallel und meinen dasselbe. Wir und die ganze Schöpfung warten auf unsere Verherrlichung, wenn wir erlöst werden von diesen irdischen Leibern. Und wenn wir, wenn Jesus wiederkommt, verwandelt werden oder wenn wir vorher sterben, bei der Auferstehung verwandelt werden, neuen Leib erhalten. Jesus ist schon auferstanden. Und wir sind jetzt schon erlöst. Und wir werden eines Tages auferstehen und verwandelt werden zu ewigem Leben. In Gottes Herrlichkeit. Und darauf warten wir. Dann wird unser Leib erlöst werden. Dann werden wir unser Erbe als Kinder Gottes völlig auskosten können. Dann werden wir diese Privilegien, die wir haben als Kinder Gottes, völlig realisieren. Im 1. Korinther 15 vergleicht der Paulus unseren irdischen Leib mit einem nackten Samenkorn. Wenn man so ein Samenkorn anschaut, das ist eigentlich nichts Besonderes dran. Eigentlich ziemlich unscheinbar, ziemlich hässlich. Aber hier die Pflanze, die da herauskommt, Weizen oder vielleicht sogar eine schöne Blume. Aber was für eine Herrlichkeit im Vergleich zu diesem schieren, hässlichen, kleinen Samenkorn. So ist es der Vergleich mit unserem irdischen Leib zu dem herrlichen Leib, den wir erhalten werden. Oder vielleicht ein Beispiel in der Natur, wo wir das sehen, die Vergleich zwischen dieser kleinen hässlichen Raupe und dem wunderschönen Schmetterling, der daraus entsteht. Wird eine Verwandlung stattfinden. So wird es mit unserem Leib sein, sagt der Paulus, oder Gott durch den Paulus. Und hey Leute, wenn unser irdischer Leib schon so genial ist und so wunderbar, wir sehen, wie alles zusammenwirkt und das Blut den Sauerstoff transportiert und Lunge Sauerstoff aufnimmt und alles zusammenwirkt und das Gehirn und die Nerven, ist wunderbar. Es ist wirklich herrlich, was Gott hier gemacht hat. Aber wenn unser irdischer Leib schon so genial ist, wie wird unser verherrlichter Leib sein? Wow! Gott hat gute Dinge für uns vorbereitet. Wir können es nur erahnen. Im 1. Korinther 15 schreibt Paulus, es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und die Schöpfung, die wird mit uns erlöst werden. Auch sie im Vers 21. Diese Hoffnung, dass auch sie selbst von der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Schöpfung wird mit uns erlöst werden, befreit werden von diesem Fluch der Vergänglichkeit. In Jesaja 11 lesen wir, und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böcken lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper. und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie von Wassern, die das Meer bedecken. Offenbarung sagt uns sogar, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Liebt ihr Gottes Schöpfung schon heute? Wir wandern wieder dieses Jahr, ist so wunderschön, die Berge und auch das Meer, oder wenn wir einen Sonnenuntergang betrachten, in einem See sitzen, Duft einer Blumenwiese, ein Gesang von Vögeln, Rauschen von Bächen. Trotz der Gefallenheit ist diese Welt noch so schön. Aber wenn die Schöpfung jetzt schon so schön ist, wie herrlich wird sie dann sein, wenn sie neu gemacht ist, wenn sie wiederhergestellt ist von Gott. Gott hat gute Dinge für uns vorbereitet. Es wird nicht mehr lange dauern und wir werden dort sein. Das ist die Perspektive, die wir haben. Also die Schöpfung ist mit den Menschen gefallen, aber die Schöpfung wird auch mit uns Menschen erlöst werden und neu gemacht werden. Das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Ist eigentlich nur eine Klammerbemerkung zu diesem Gedankengang, in dem wir uns gerade befinden, aber ich denke, es ist ein sehr wichtiger Gedanke. Seht in all diesen Dingen, wie die Schöpfung immer dem Menschen nachfolgt. Mensch ist gefallen, die Schöpfung ist mit dem Menschen gefallen. Wir Menschen werden erlöst werden, die Schöpfung wird mit uns erlöst werden. Priorität und den Vorzug haben immer die Menschen. Für uns ist Jesus gestorben. Uns hat Jesus in erster Linie erlöst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Und dass der Mensch höher ist als der Rest der Schöpfung. Und dass der Mensch unterschiedlich ist von dem Rest der Schöpfung, indem dass Gott ihm seinen Atem eingehaucht hat. 1. Mose 1, Vers 26 lesen wir das. Da sagt Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und dann im Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das hat Gott von keinem Tier gesagt. Es ist sein Ebenbildes. Dass es eine lebendige Seele wurde, dass Gott seinem Atem, seinen göttlichen Geist eingehaucht hat. Nur der Mensch wurde als lebendige Seele erschaffen, als Person, mit der Fähigkeit, in einer persönlichen Beziehung mit Gott zu leben, in einer Beziehung von Person zu Person, mit einer moralischen Verantwortung und einer Entscheidungsfähigkeit vor Gott. Und Leute, deshalb ist ein einziger Mensch unendlich mehr wert als alle Tiere dieser Welt zusammengefasst. Sie sind unendlich wertvoll. Deshalb hat Gott die Tiere den Menschen zum Essen gegeben, aber von den Menschen sagt er, dass er den Mord an einem Menschen mit der Todesstrafe belegt. Mensch ist unendlich mehr wert als der Rest der Schöpfung. Es ist wichtig, gerade heute. Heutzutage ist es modern, den Menschen zu entwerten. Natürlich, diese ganze Evolutionsirrlehre hat das Irre dazu beigetragen. Dieses Denken, wir kommen doch alle vom selben Ursprung. Mensch ist doch eigentlich auch nur ein bisschen anders entwickeltes Tier. Aber im Grunde gibt es keinen Unterschied. Der Philosoph Michael Tooley hat vorgeschlagen, dass wir diese Ausdrücke Mensch bzw. menschlich überhaupt vermeiden sollten und nur mehr von der Spezie Homo sapiens sprechen sollten. Und dementsprechend spricht er und auch der bekannte australische Philosoph Peter Singer sich dafür aus, dass es erlaubt sein sollte, behinderte Menschen und auch Kleinkinder zu töten, wenn sie uns nicht passen. Gleichzeitig fordern sie aber Menschenrechte für erwachsene Tiere. Die beiden sind oder waren, ich weiß gar nicht, ob die noch leben, die beiden aber waren sehr bekannte Vertreter in dieser Euthanasiebewegung. Komm, das Denken vom Dritten Reich kommt zurück. Und achtet auf diese Dinge. Wir werden diese Dinge mehr und mehr hören und mehr sehen, je mehr wir uns von der christlichen Grundlage in unserer Kultur entfernen. Und man muss den Leuten recht geben, man muss sagen, die haben absolut recht, wenn man von ihrem falschen Menschenbild ausgeht. Wenn es keinen Unterschied gibt, wirklich zwischen Mensch und Tier, dann gibt es auch keinen Grund, den Menschen anders zu behandeln als das Tier. Da haben sie vollkommen recht. Und es wird ja teilweise schon praktiziert, wenn es erlaubt ist, die alten und behinderte Menschen umzubringen. Stichwort aktive Sterbehilfe. Ist bei uns noch nicht erlaubt, aber es wird kommen. Wir können das beobachten. Oder wir sehen es, dass manche Pflanzen, manche Vogeleier besser geschützt sind in unserer Gesellschaft als ungeborene Menschen. Entwertung des menschlichen Lebens. So wie der Mensch denkt, so wird er handeln. Weltanschauungen haben Konsequenzen. Und diese ganzen Philosophien, Evolutionslehre und all diese Philosophien sind aus der Hölle direkt, wenn er mich fragt. Entwertung des Menschen. Anderer Auswuchs von diesem falschen Denken ist das, was die Amis, und ich mag den Ausdruck, die nennen diese Leute Tree Huggers. Das heißt, die Leute, die die Bäume umarmen. Somit gemeint ist, ist diese radikale Umweltbewegung. Und das ist sehr weit verbreitet und ist sehr mächtig. Auch hier wird die Natur über den Menschen gestellt. In Wahrheit sehen sie den Menschen eigentlich als Problem. Der ist doch derjenige, der die ganze Natur aus dem Gleichgewicht bringt. Wir sehen ja schon diesen esoterisch-religiösen Charakter von dieser Bewegung. Und viele Leute sind in der Esoterik drin. Scheint einherzugehen. Leute sprechen von der Mutter Natur. Aber was ist das? Und die Welt ist doch überbevölkert, oder? Wer von euch glaubt diese Lüge? Die Welt ist doch überbevölkert. Nee, die Tatsache ist, die Welt kann ein Vielfaches der Bevölkerung, die sie jetzt hat, ernähren. Die Probleme sind ganz woanders. Das Ziel von diesen Leuten ist die unberührte, naturbelassene Natur. Und dafür gehen sie wortwörtlich über Leichen. Man will ja die Überbevölkerung reduzieren. Und deswegen fördern sie Abtreibung, sprich Kindermord auf Deutsch. Und die Verteilung von Verhütungsmitteln in den Dritte Weltländern, statt vernünftige Entwicklungshilfe, sinnvolle Hilfe zu leisten. Und sie setzen sich dafür ein, für das Verbot von bestimmten Pflanzenschutzmitteln oder auch Kühlmitteln. Selbst wenn das Resultat davon ist, dass hunderttausende Menschen krepieren in Entwicklungsländern. Und es ist eine Theorie, dass es passiert. Das ist passiert. Aber hey, ist ja sowieso gut. Erinnert euch, wir sind ja überbevölkert. Die Mutter Natur muss ja wieder ihr Gleichgewicht finden, oder? Und wir sehen das bei uns im Westen. Wenn Umweltschutzauflagen durchgesetzt werden, die das Vernünftige bei Weitem übersteigen. Selbst wenn die Konsequenz davon ist, dass Hunderttausende vielleicht ihren Arbeitsplatz verlieren, aber ist ja egal. Weil Natur hat doch Vorrang vor Menschen, oder? Oder in Kalifornien haben wir es gesehen, dass notwendige Brandschutzmaßnahmen nicht durchgeführt werden konnten, weil Umweltschützer das verhindert haben. Und die Konsequenz haben wir gesehen letzte Woche. Aber hey, die Natur ist doch wichtiger als die Menschen. Ich glaube, wir sehen es auch, wenn Millionen dafür ausgegeben werden, um irgendeinen Wal zu retten. Oder Robbenbabys oder Pinguine, so süß die auch sind. Aber gleichzeitig verhungern Menschen. Für mich fehlt da die Verhältnismäßigkeit, die Wertigkeit in diesen Dingen. Was sagt uns Gott in der Bibel zu diesem ganzen Themenbereich Naturschutz? Erste, was wir sagen müssen, es gibt überhaupt keine Natur. Der Begriff allein impliziert schon, dass das irgendwas ist, was von sich aus alleine entstanden ist, was natürlich ist. Biblisch gesprochen gibt es nur die Schöpfung. Das, was Gott geschaffen hat. Über das er der Herr ist. Zweite, biblisch gesehen, ist dieses Tree-Hugging Götzendienst. Schlicht und einfach. Wenn wir die Natur über Gottes Wert und über seine Wertmaßstäbe stellen, ist Götzendienst. Dritte Wahrheit ist, dass niemand der Welt ein Ende setzen wird, außer Gott. Nicht die Menschen, keine Überbevölkerung, ist nicht die Umweltverschmutzung, es wird ein souveräner Akt Gottes sein, der dieser Welt ein Ende setzt. Viertens, die unberührte Natur ist kein Ideal in sich, in der Bibel. Wir haben gesehen, die Schöpfung ist gefallen. Von Natur aus besteht Mangel in dieser Welt. Und deswegen ohne Bearbeitung, ohne Bewirtschaftung, ohne Industrialisierung wird es unmöglich sein, die Menschen zu ernähren. Also Natur im Urzustand, wenn wir so sagen wollen, ist nicht ein Ideal in sich. Fünftens, Gott hat den Menschen über die Schöpfung gestellt und ihm Autorität über die Schöpfung gegeben. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Es ist okay, dass wir Menschen Herrschaft ausüben über die Schöpfung. Von Gott so gewollt. Gott hat uns das sogar befohlen. 1. Mose 1, Vers 27, wenn wir einfach weiterlesen. Also, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich weiß nicht, ob sie reden. Wir sollen uns die Erde untertan machen. Das ist, was Gott uns sagt. Heißt das, dass Gott oder heißt das, dass ich gegen Umweltschutz bin? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Aber im richtigen Maß. Es ist richtig und es ist gut. Das biblische Prinzip dafür ist Verwalterschaft. Gott hat uns seine Schöpfung anvertraut, als eines dieser Dinge, wo wir Verwalterschaft ausüben dürfen. Ja, wir sollen und wir dürfen herrschen, wir haben Autorität von Gott dazu, aber immer wenn Gott uns Autorität gibt, egal in welchem Bereich, sind wir ihm auch verantwortlich dafür. Ausüben ist immer Verantwortung da. Und so sind wir auch verantwortlich, wie wir mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen, auch verantwortlich für die Natur, die Schöpfung, sollte ich sagen, die Gott uns anvertraut hat. Ja, wenn wir Menschen uns die Schöpfung untertan machen, das geht nicht ohne, dass wir sie verändern. Das geht auch nicht ohne Verschmutzung, ohne dass Ressourcen aufgebraucht werden. Aber es soll ausgewogen sein. Wichtiger Unterschied ist, dass christliche Verwalterschaft über die Schöpfung immer in Bezug auf die Mitmenschen gesehen werden wird. Und immer mit Rücksicht auch auf die nächste Generation ausgeübt werden wird. Also wieder, wir haben vor allem den Menschen hier im Blickpunkt. Aber nie irgendeine vergötterte Natur als Wert an sich. Ohne Rücksicht oder vielleicht sogar auf Kosten von Menschen. Gott hat es sehr einfach gemacht. Gottes Gebot für uns ist ganz einfach. Er hat uns gesagt, wir sollen ihn, Gott, lieben, mit allem, was wir sind. Und wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Und Leute, wenn wir mit dieser Einstellung Verwalterschaft über Gottes Schöpfung ausüben, mit Ehrfurcht vor ihm und mit dem Wohl unseres Nächsten im Auge, hey, dann wird es gut sein. Das ist, was die Bibel uns sagt. Lass uns zurückkehren zu unserem Kontext hier in Römer 8. Also es wird Leiden geben in dieser Welt. Wir seufzen in dieser Welt und die ganze Schöpfung, die gefallene Schöpfung, seufzt mit uns. Aber hier in Jesus sind wir schon erlöst. Und wir warten auf die Vollendung der Erlösung. Dann, wenn unsere Leiber verherrlicht werden und umgestaltet werden. Und wir die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen werden. Und die Schöpfung wird mit uns erlöst werden. Und sie wird neu gemacht werden und umgestaltet werden. Also wir haben eine echte Perspektive Und wir haben eine echte Hoffnung in unserem Leben, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Denn in Vers 23 sagt er uns, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Und dann erklärt er uns ein bisschen, was Hoffnung ist. Eine Hoffnung aber, Vers 24, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Na, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Wir können die Ewigkeiten erzählen, wir können sie nur erahnen. Aber Gott hat sie uns verheißen. Und das, was Gott uns verheißt, ist sicher. Also hoffen wir und warten wir auf Jesu Wiederkunft und auf unsere Verherrlichkeit mit Ausharren. Aber auch wenn Gott uns kein sichtbares Zeugnis für diese Hoffnung hinterlassen hat, außer seinem Wort, sind wir nicht ohne Zeugnis. Er hat uns nicht ohne Zeugnis zurückgelassen und wir haben das schon gesehen. Gott hat uns seinen Heiligen Geist als Anzahlung für unsere Erlösung gegeben in unser Herz. Gibt uns eine Sicherheit, dass er unsere Erlösung vollenden wird. Und nicht nur das, sondern lest ihr weiter. Er steht uns sogar bei unserem Seufzen in dieser Welt. Jesus hat gesagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch, ich werde euch den Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist senden. Und hier sehen wir, wie der Heilige Geist uns beisteht, selbst in unserem Seufzen, im Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Der Heilige Geist, der in uns ist, der verwandelt sogar unser Seufzen in Gebete. Wir sind nicht allein. Er seufzt sozusagen mit uns. Und manchmal, wenn wir in schwerem Leid sind, wenn wir große Schmerzen haben, ist es fast unmöglich zu beten. Selbst unmöglich klar zu denken. Und wir können nur mal eines, wir können nur mal seufzen. Und der Herr versteht es. Er versteht den Schrei unseres Herzens. Manchmal, wenn wir Leid beobachten von Geschwistern, von vielleicht diese verhungernden Kinder im Fernsehen sehen, diese Not, die so überwältigend scheint, wo es selbst so aussieht, als wäre unsere Hilfe nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Alles, was wir sagen können, ist, oh Herr, hilf. Und Gott versteht. Und es ist echte Fürbitte. Und manchmal, wenn wir diese perversen Dinge sehen in der Welt, vielleicht diese perverse Werbung, die plötzlich auf unserem Bildschirm, wie man sagen soll, dahin flimmert. Wir sehen diese Dinge und sagen, ah, oh Gott. Und Gott versteht. Ja, er interpretiert es als Gebet und das ist wunderbar. Es ist so wunderbar einfach, mit Jesus zu leben. Jesus hat gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Manchmal machen wir uns so einen großen Druck zu beten. Und wir ringen so um die richtigen Worte. Und wir wissen ja manchmal in manchen Situationen eh gar nicht, wie wir richtig beten sollen. Und wir machen uns so einen Stress darüber. Aber ich glaube, manchmal sind die bedeutsamsten und die geistlichsten Gebete ein Seufzen. Oder ein, oh Jesus, oder Herr, hilf. Oder Jesus, ich hab dich lieb. Ist auch vom Heiligen Geist inspiriert. So einfach, Gott ist so gut. Und Gott ist uns so viel näher, als wir denken, als wir uns überhaupt ausmalen können. Ja, auch wir Christen, wir gehen durch Leid und schwere Zeiten in dieser Welt, aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine echte Perspektive. Wir werden sehr, sehr bald zu Hause sein. In der Herrlichkeit bei unserem himmlischen Vater. Und sehr, sehr bald vereinigt sein mit unserem himmlischen Bräutigam Jesus und ihm vom Angesicht zu Angesicht sehen. Und während wir hier sind, während wir hier ausharren, in diesem gefallenen Leib, in dieser gefallenen Schöpfung, sind wir nicht allein. Sondern Gott ist bei uns durch unseren Freund und Tröster, dem Heiligen Geist. Und so leben wir auf ihn ausgerichtet und mit unserem Blick auf die Ewigkeit. Ich möchte zum Abschluss eine Bibelstelle lesen, 2. Korinther 4, Vers 16 bis 5, Vers 10. Schlag das auf, gemeinsam mit mir. Lass uns das zum Abschluss lesen. Denk, bringt es schön auf den Punkt. 2. Korinther 4, Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus, unser Leib, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns nach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet, nicht nackt befunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. So sind wir nun allenzeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind, denn wir waren nun durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darin, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Herr Jesus, wir wollen uns heute Morgen einmal mehr in deine Hände legen. Und wir danken dir, dass du uns nicht allein zurückgelassen hast, dass du uns so nahe bist, dass du unser Tröster bist, unser Helfer bist, dass du bei uns bist. Und Herr, hilf uns, mit dieser Perspektive zu leben, dass wir unser Leben nicht verschwenden mit irdischen Dingen, sondern dass wir in die Dinge investieren, die wirklich zählen. Und vor allem, dass wir dir Ehre bringen mit unserem Leben. Denn Herr, für dich sind wir erschaffen. Und in diesem Leben mit dir erfahren wir Heil und Fülle. Beten nochmal besonders für die, die gerade eine schwierige Zeit durchmachen. Stärk sie und tröst sie, Herr, wie nur du es kannst. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen.